Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Vergangene Nacht wurde einer der meistgesuchten Drogenbarone Kolumbiens verhaftet. Auf den ersten Blick ein Erfolg im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Auf den zweiten Blick kaum ein Erfolg. Denn kaum ist ein Drogenboss weg, steht schon der nächste bereit. In den letzten Jahren sind im südlichen Teil des amerikanischen Kontinents Zehntausende im Drogenkrieg ermordet worden. Die betroffenen Staaten sind machtlos. Nicht einmal über die Gefängnisse haben sie die Kontrolle. Und für Journalisten ist Recherchieren gefährlich. Gast von Susanne Brunner ist jetzt unser Lateinamerika-Korrespondent Uli Achermann.
Das Tagesgespräch.
Ich will zum Anfang auf ein Beispiel eingehen, das wir die letzte Woche darüber lesen können. Das ist ein Gefängnis in Honduras. Dort hat man lesen, Insassen haben einen Mitgefangenen geköpft, haben 13 andere ermordet, grauenhaft. An einem haben sie sogar die Organe rausgenommen, also furchtbare Geschichten. Und dann hat es geheißen, Behörden haben 3 Wochen nicht einmal in das Gefängnis hineinkommen. Uli Achermann, ist so etwas normal in Lateinamerika oder ist jetzt das gerade ausnahmsweise sehr schrecklich?
Ich glaube, es ist ein Beispiel, das besonders schwer ist. Aber es gibt durchaus eine Art der Repräsentativität für die Vorgänge, die sich in diesen Gefängnissen abspielen. Also das ist dann nicht nur in Honduras so, es ist eigentlich mehr oder weniger überall so. Oder vielleicht kann man es so sagen, so etwas wäre eigentlich überall möglich.
Die Gefängnisse sind ja offenbar hoffnungslos überfüllt. Warum eigentlich?
Es gibt ein Problem, das die Politik mit dem Strafvollzug hat. Es ist extrem unpopulär, Geld aufzuwenden für den Strafvollzug, also zum Beispiel neue Gefängnisse bauen. Das wird darum nicht gemacht. Und es gibt ein paar andere Probleme, die dann auch noch dazu führen, dass die Gefängnisse überbelegt sind.
Also das heisst eigentlich eine Grundhaltung, wo man sagt, gut, die haben schon Leute ermordet, also dann sollen sie es auch mies haben in den Gefängnissen, oder wie?
Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. So ist es etwa mehr oder weniger. Es gibt regionale Unterschiede, aber im Prinzip gibt es im Strafvollzug in Lateinamerika keinen Resozialisierungsgedanken, sondern es läuft eher umgekehrt. Man zieht die Leute, die straffällig geworden sind, aus dem Verkehr und stellt sie irgendwo ruhig.
Und das ist dann irgendwie in einem Gefängnis. Aber offenbar ist es ja auch so, die kennen in ein Gefängnis. Und was man bei dem Gefängnis, ich komme jetzt auf das Beispiel nochmal zurück, von Honduras, ist das offenbar Kontrollen über die Gefängnisse, nicht Behörden, sondern Gangs, nämlich eigentlich die, die inhaftiert sind. Sie können zwar einfach nicht raus in dem Sinn, aber sie haben Kontrollen über ein Gefängnis. Wie ist denn so etwas möglich?
Ja, es ist möglich, weil erstens einmal die Justizbehörden kein grosses Interesse haben am Strafvollzug. Es ist möglich, weil die Gefängniswärter als Scharnier zwischen innen und aussen in der Regel einfach korrupt sind und an dem verdienen, an diesen Zuständen, indem sie gewisse Leute, die vielleicht können zahlen können, die inhaftiert sind, Privilegien zugestehen und sich dann für jedes einzelne Dings, das innen oder aussen geschmuggelt wird, auch noch zahlen lassen.
Also kein Interesse am Strafvollzug von der Behörde her. Einerseits, wie Sie gesagt haben, es ist nicht also die Öffentlichkeit will kein Geld ausgeben, aber es ist so eine Idee von Resozialisierung, das ist überhaupt gar nicht um.
Nein, in den wenigsten Ländern, Argentinien, müssen wir da vielleicht ein bisschen ausnehmen. In den meisten Ländern ist es so, dass man nicht von Resozialisierung oder Gedanken von Wiedereingliederung in die Gesellschaft von Leuten, die mal straffällig geworden sind, das gibt es eigentlich nicht. Das gibt es fast nie nicht.
Sind Sie je in so einem Gefängnis gewesen?
Ja, schon ein paar Mal natürlich. Und es sind immer schreckliche Erlebnisse, wenn man dort reinkommt, dann sieht man da einen Haufen Leute. Die hocken dann nicht in Zellen in der Regel, sondern es sind Gebäude, so längliche Gebäude, die im Prinzip offen sind, da und dort dann irgendwie so eine Toilettenanlage rum ist. Und wenn man sieht, wie das funktioniert, oder sich erklären lässt, wie das funktioniert, das ist schon wahnsinnig. Dann hat einer dort, der vielleicht gute Beziehungen hat, der vermietet dann die besten Plätze. Und also wenn man dort einen guten Platz will, dann kostet das einem viel Geld.
Also der beste Platz heisst was? Eine eigene Zelle? Oder so?
Zum Beispiel etwas, oder mindestens wo mit Tüchern oder Zeltplanen abgeschirmt ist. Und dann gibt es derig. Die haben dann auch Farbfernseher, Stereoanlagen, die haben Mobiltelefon und haben ein grosses soziales Leben. Also kommen dann Familie oder Freundinnen und so kommen dann vorbei. Also, da gibt's im Prinzip genau die Skala, die man im normalen Leben, in der normalen Gesellschaft auch sieht. Also, wo Leute, ganz wenige Leute ganz oben sind und ganz viele ganz weit unten.
Aber ganzes Bild, ich meine, wenn man denkt, das Schweizer Gefängnis, das muss sie ja, also, zum Beispiel, das muss sie ja ziemlich schockiert haben. Also, man läuft dort hinein, es ist nicht einmal wirklich Zellen, es ist irgendwie, oder eine Hackordnung, die einfach so offensichtlich ist. Also, und ich kann mir vorstellen, wenn Sie sagen, die Leute sind dann also da oben hygienische Verhältnisse, Gestank.
Ja, das ist eine Katastrophe natürlich, wie das dort aussieht. Auch zum Beispiel, jetzt, wenn ich nur daran denke, wie dort gekocht wird. Es gibt zwar eine Art so eine Normalverpflegung, wo dann der Staat irgendwie aufkommt dafür. Dort tut man in alten Ölfässer tut man kochen und die Kehle, die man braucht dafür, ist eine Art des Ruder, wo mal eben auf einem Schiff im Einsatz war. Und dann gibt's andere Sachen, wenn man sich die Schicksale ein bisschen erzählen lässt. Ich mag mich erinnern, in Peru habe ich einmal einen gesehen im Gefängnis. Der hat irgendwie ein Bagatelldelikt verübt und ist dann einfach aufgrund von der Schwächen von der Bürokratie und natürlich auch, weil er irgendwie ein kleiner Fisch war und nicht besonders bekannt oder kein Mittel gehabt hat, sich da zu wehren, der hat man vergessen im Gefängnis. Der ist schon 18 Jahre da, ist der für irgendein Bagatelldelikt dahin gewesen und der Witz, oder? Also es ist ja eigentlich eine Tragik und eher ein Kennwitz, dem hat man nie den Prozess gemacht. Der ist im Prinzip nach 18 Jahren immer noch in Untersuchungshaft gewesen und hat es einfach nicht geschafft, dort rauszukommen. Also das ist dann eigentlich so etwas wie ein schwarzes Loch, oder, wo der aufgefressen hat. Und ich weiss jetzt auch nicht, was aus ihm geworden ist, aber vielleicht ist er dort gestorben. Oder es würde mich wundern, auf jeden Fall, wenn er rausgekommen wäre.
Verrückt eigentlich, die Zustände auch. Ich will zurückkommen auf den Drogenbaron aus Kolumbien, wo man die Nacht verhaftet hat. Der Diego Perez Henao ist das gewesen. Gibt es eine Reaktion in Lateinamerika, wenn ein Drogenboss verhaftet wird?
Ja, es gibt sie natürlich, weil jede Regierung schlachtet das dann sofort zu ihren Gunsten aus, PR-mässig. Es ist aber auch in einem seltenen Fall, muss man sagen, eben, dass wirklich dann in so einen Drogenboss ins Netz geht. Es ist eben darum so, weil der illegale Teil von der Gesellschaft, da können wir jetzt eben Drogenhandel und Verbrecher dazu erzählen, das funktioniert eigentlich in vielen Ländern fast perfekter als der offizielle, der reguläre Staat oder das reguläre gesellschaftliche Leben. Warum ist das so? Weil zum Beispiel immer Regierungspolitiker so auf beiden Seiten von der Bar stehen. Also im offiziellen Teil lassen sie sich als Politiker feiern, abbilden und so weiter. Und gleichzeitig haben sie aber Verbindungen durch in illegalen Teil. Und das ist auch die Erklärung dafür, dass man in Kolumbien zum Beispiel mit dem Drogenhandel nach so langer Zeit und so vielen Opfern einfach nicht aufhören kann.
Man hat ja irgendwie fast schon etwas wie ein Déjà-vu gehabt, also, als ich das gelesen habe. Ich dachte, ja, da hat es ja die Kartelle gegeben, Medellin und so weiter, die zerschlagen worden sind. Aber es geht immer noch weiter und es gibt immer noch Opfer.
Es hat nach dem Zerschlagen von diesen zwei grossen historischen Kartellen hat es eine Art eine Atomisierung von dieser Drogenszene gegeben. Das heisst, viele, die dort beim Escobar im Medellin-Kartell oder bei der Rodriguez in Cali einmal irgendwie auf der Lohnliste gewesen sind. Die haben dann irgendwie selber angefangen. Sie sind klug genug gewesen, nicht so riesige Strukturen zu erschaffen, sondern eigentlich kleine, regional verankerte Drogenkartelle. Und das ist der Behörde völlig über den Kopf gewachsen. Aber eben auch darum, weil jeder, der irgendwie Drogen produziert in Kolumbien, hat auch einen gewissen Grad von Deckung von der Politik her oder aus der Politik heraus.
Merkt man das dann auch, Ueli Ackermann, wenn man dort lebt? Also ich nenne jetzt ein Beispiel, Sie waren jetzt gerade in Rio de Janeiro. Gewalt, Bandengewalt macht da auch immer Schlagzeilen. Also merkt man dann das irgendwie, dass es Viertel gibt, wo einfach schlecht nicht rein kann oder wo das schwierig ist? Oder?
Also ich, in meinem Berufsalltag sehe ich es immer wieder und ich war jetzt eben auch gerade in so einer Situation gewesen. In Rio werden die zentraler gelegenen Favelas im Moment gesäubert. Also das heisst, die Polizei geht rein, vertreibt die Drogenhändler, die da ihre Macht ausgeübt haben.
Also arme Viertel.
Das sind Favelas, arme Viertel. Und die Polizei bleibt dann auch dort, das ist etwas Neues. Und dann kann so wieder ein halbwegs normales Leben anfangen. Aber die Drogenhändler, die weggehen oder vertrieben werden, die lösen sich nicht in Luft auf. Und das ist einfach das grosse Problem, dass man das Drogenproblem im Prinzip einfach nicht wirklich in den Griff bekommt, weil man kann neu mit rein und dann gibt es eine Art Lateralbewegung, dann verreisen die in Gebiete, wo sie vorher nicht gewesen sind oder in andere Städte und dann geht es dort wieder los.
Und die Mitglied werden, das sind dort einfach die in den armen Vierteln, die sonst überhaupt gar keine Perspektive haben?
Das sind ganz junge und meistens eben ganz arme Leute, wo dann, und wenn man sie dann auch fragt, warum das attraktiv ist für sie, der Drogenhandel, wo sie doch wissen, dass das so gewalttätig ist, dass sie wahrscheinlich keine 3-4 Jahre werden überleben. Aber die Antwort ist dann immer die gleiche. Ich will konsumieren, ich will Markenturnschuhe haben, ich will Markenhemper oder Markenhosen und so weiter. Dann gibt es einen Konsumrausch, die können sich dann, weil sie viel Geld verdienen, TÜV oder Autos leisten. Sie gehen damit in der Regel mit den schönsten Frauen aus und so weiter. Es gibt ihnen einen Status, wo sie sonst nicht könnten haben, wo sie dann für 3-4 Jahre oder vielleicht auch kürzer tatsächlich haben und dann ist aber irgendwann bei der nächsten Abrechnung mit einer verfindeten Bande ist dann irgendwie das Todesurteil, wie wird vollstreckt.
Sie haben vorhin gesagt, in Rio de Janeiro ist so, in den Armenviertel geht jetzt die Polizei zum Teil oder in gewisse geht sie rein, bleibt ein bisschen. Also das heisst, man probiert etwas zu unternehmen oder sind das einfach so sporadische Aktionen, wenn es gerade gar schlimm wird oder wenn es nach bei touristischen Orten ist, dass man so etwas macht?
Es steckt jetzt schon ein bisschen Struktur dahinter. Und zwar wegen der sportlichen Grossanlässe, die in Rio dann stattfindet. Also im 14. Fußball-WM und im 16. die Olympischen Spiele. Und da sind Auflagen damit verbunden gewesen. Rio hat gesagt, doch, wir machen etwas. Und jetzt geht man schon rein in die Favelas, einmal die, die, sagen wir mal, so liegen, dass dann eben auch Touristen mit ihnen in Berührung kommen. Dort versucht man jetzt da etwas zu machen, will das befrieden. Aber wie gesagt, es ist eigentlich nicht eine richtige Aktion. Weil, wenn man das möchte, mal richtig lösen möchte, dann müsste man ja vielleicht auch mal eine Jugendpolitik entwickeln, man müsste das Erziehungswesen hinterfragen, man müsste die Sozialstruktur genauer anschauen und so weiter. Und vielleicht müsste man die Betroffenen, also die Armen, die in der Favela, also in den Armenvierteln leben, ja vielleicht auch mal anhören und mit denen reden über die Gewaltprobleme.
Und da gibt es null Ansätze, um so etwas überhaupt zu machen?
Es gibt ja keine richtige oder keine gescheite Ansätze. Es ist immer so ein bisschen schnellbleich. Ich weiss, Latinos halt, dass das gerne machen, dass man irgendetwas hat, wo man als Ergebnis kann vorweisen kann. Aber es ist nicht eigentlich etwas, wo man dann könnte sagen, es ist jetzt gelöst.
Was heisst denn das zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Geschichte machen oder eine Reportage aus dem Viertel, kann man dann dort recherchieren oder irgendeine Geschichte? Oder gehen Sie bis dahin und nicht weiter und sagen, gut, ich kann das vielleicht abbilden, aber jetzt gerade so über die Kartelle recherchieren, das ist dann doch zu gefährlich?
Nein, man hat es immer wieder probiert. Das ist, in den meisten Fällen ist es gegangen auch, wenn man es richtig einfädelt, dass man herkommt. Weil auch jetzt ein Drogenboss, was soll jetzt der schon gross gegen mich haben? Es ist eher eine Gefahr, dass man irgendwie in einen Schusswechsel hineinkommt und dann dort sich relativ hilflos vorkommt, weil man ja Kenntnis nicht hat, um können wissen, was da jetzt gerade abgeht und wie man das müsste einordnen. Wenn ich in eine Favela, in ein Armenviertel gehe, dann gehe ich nie allein. Das ist ein Grundsatz. Ich wende mich an Leute, die dort irgendwie eine Rolle spielen. Das können NGOs sein. In der Regel ist es Kirche, sind es Leute, die irgendwie mit der Kirche zu tun haben, weil die werden dann mehr oder weniger von allen Seiten anerkannt und das bietet doch eine minimale Garantie.
Und der Zugang, der hat sie. Also wenn Sie zu einer Kirche gehen und sagen, Sie würden gerne über das berichten, dann ist auch Interesse da. Auch wenn Sie quasi eben für die Schweiz berichten, ist ja dann nicht für Lateinamerika in dem Sinne.
Es ist immer so, dass natürlich Kollegen von der BBC oder von der Washington Post sicher alles, für die ist alles ein bisschen einfacher. Aber im Prinzip sind Latinos ja offene Leute und viele, gerade die in der sozialen Arbeit tätig sind, sind auch froh, wenn einmal jemand kommt, reingeht über die Schulter schauen und sich etwas zeigen, erklären lässt. Die brasilianischen Medien haben da ein bisschen mehr Mühe damit, vor allem wenn es darum geht, etwas abzubilden, das jetzt nicht einfach mit der Aktualität zu tun hat. Also nach ich weiß nicht, so ein halber Massenmord, wo vielleicht 20 Leute umgebracht werden, dann sind auch die brasilianischen Medien dort. Aber wenn man als Reporter dorthin geht aus der Schweiz und sagt, ich will jetzt mal wissen, wie das so funktioniert, was die Leute sagen und also im Prinzip eben eigentlich ein Foto will machen, eine radiophonische Foto, eine Abbildung von diesen Vorgängen dort, dann hat man immer einen Haufen Leute, die gern bereit sind, dann mit einem zu gehen und gern das zu zeigen.
Wenn man liest von Journalisten, die ihr Leben müssen lassen, in so Gebieten, sind das vor allem lateinamerikanische Journalisten, die dann vielleicht wirklich über die Kartelle ganz intensiv recherchiert haben oder so?
Ich stelle mir es vor, es gibt dort natürlich dann Leute, die bei Tageszeitungen oder Fernsehsendern, Radiosendern arbeiten, die eine Art Spezialisten sind, über diese Szene zu berichten. Und dort kann es dann natürlich, oder kommt oft vor, dass dann einer auf die Abschussliste kommt, weil er mal irgendetwas Falsches gesagt hat oder etwas aufdeckt hat, was er nicht hätte sollen.
Der Schriftsteller Mario Vargas Llosa hat einmal gesagt, in nur einer Hinsicht ging es Lateinamerika besser als vor 30 Jahren. Und das sei, es gäbe weniger Diktaturen. Alle Jahre mal 30 Jahre sind sie schon in dem Teil der Welt. Könnten Sie das unterschreiben?
Ja, es ist ein bisschen stark vereinfacht und verkürzt. Natürlich ist schon etwas ganz Wichtiges, dass es heute keine Militärdiktaturen mehr gibt. Aber so in den letzten 10 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage in Lateinamerika verbessert. Und zwar so verbessert, dass eigentlich alle ein bisschen etwas davon haben. Das Problem ist, dass ganz wenige ganz viel davon haben von dieser besseren Wirtschaftslage und ganz viele eigentlich ganz wenig. Aber es ist für alle irgendwie so ein bisschen aufwärts gegangen.
Der Eindruck, den man hat, also wenn ich das Zitat lese, wenn ich denke, gut, es hat die Militärdiktatur gehabt, unglaublich viel Gewalt. Und wenn man jetzt nur schon die Zahlen anschaut, die sind ja wahrscheinlich nur nicht einmal alle, die ermordet worden sind, also über 19'000 im nördlichen Teil von Lateinamerika im 2011 oder zum Beispiel Mexiko nennen, bald 50'000 in den letzten 6 Jahren. Man hat das Gefühl, die Gewalt ist immer noch um, wenn es jetzt gar keine Militärdiktaturen mehr gibt.
Ja, es hat einfach eine Ablösung stattgefunden. Es ist eine andere Gewaltszene heute. Früher ist der Staat in vielen von diesen Diktaturländern ist der Staat kriminell gewesen. Also es hat einen Staatsterrorismus gegeben, wo natürlich in ganz verschiedenen Hinsichten eine einzige Katastrophe ist. Wo das dann verschwunden ist, hat man müssen schauen, wie geht man jetzt mit dem Erbe um? Also, tut man das strafrechtlich oder historisch irgendwie aufarbeiten? Es hat ganz verschiedene Lösungen gegeben und es gibt auch ein paar Länder, wo überhaupt nichts passiert ist. Zum Beispiel Brasilien bis heute, wo sie jetzt endlich dran sind, auch noch zu schauen, was eigentlich die historische Wahrheit ist und was nicht. Aber eben, es ist halt nachher eine Verlagerung gekommen, wo der ganze Drogenhandel, das Drogengeschäft, sich hat können ausbreiten. Und natürlich geht ein illegales Geschäft wie die Drogenproduktion nur, indem man einen Haufen Waffen einsetzt.
Einen Haufen Waffen einsetzen, aber zum Beispiel gerade in Mexiko, wo man das Militär mal führerruft und so, gibt es dann auch die Angst, dass man irgendwie, weil ich denke jetzt bei uns, wenn es jetzt irgend so etwas ausser Randenbahn geht, beim Platz Spitz hat man jetzt nicht gerade das Militär geholt, aber ich denke, wenn es ausser Randenbahn, würde man vielleicht sagen, ja, das müssen wir machen, für so etwas wäre das Militär da. Gibt es dann auch die Angst, eben, weil es dann gar wieder kippen kann, macht zum Militär?
Eigentlich nicht mehr. Also die Militärputsch, die man ja jahrzehntelang hatte in Lateinamerika, die sind so ein bisschen aus der Mode. Auch die einzelnen Gesellschaften sind heute nicht mehr bereit, oder die Eliten mindestens, wo die Militärputsch immer haben wollen, sind heute weniger bereit, so etwas zu unterstützen. Das aussenpolitische Umfeld hat sich stark gewandelt. Also auch die USA, die früher ja immer beteiligt waren, sind direkt oder indirekt an diesen Militärputsch, die wollen heute nichts mehr wissen davon. Also das hat sich schon geändert.
Dafür hat man nicht so etwas, wo man wirklich sagen kann, ist ein Drogenkrieg. Gibt es denn irgendeinen Ansatz, wo man sagt, wir müssen etwas anderes machen, weil die Repression geht nicht? Also ich weiss, es hat Vorschläge gegeben, zum Beispiel für Entkriminalisierung von Drogenbesitz, vielleicht Drogenkonsum.
Es ist natürlich eine Diskussion, die jetzt gerade erst anfängt. Das ist klar, es ist in Kolumbien im Amerika-Gipfel der Fall gewesen, wo der kolumbianische Präsident das Ganze ins Spiel gebracht hat. Es gibt im Hintergrund ehemalige Staatspräsidenten, eine Gruppe und Intellektuelle gehören dazu. Der Vargas Llosa, den Sie vorher erwähnt haben, der Carlos Fuentes, der jetzt gerade gestorben ist, die haben auch dazu gehört. Das sind Leute, die ein bisschen grössere Visionen entwickeln, wie man halt dem Drogenübel vielleicht auch müsste begegnen oder das mindestens einmal zur Sprache bringen. Der kolumbianische Präsident hat es bei dem Gipfeltreffen versucht, aber ist natürlich dann zum Teil auch bei der eher konservativeren Regierungschefin in Lateinamerika auf überhaupt keine offene Ohren gestoßen und erst recht nicht beim Obama, wo gesagt hat, ja, diskutieren können wir das immer, aber für uns und bei uns bleibt alles bei der alten Politik.
Wenn ich das so mit uns vergleiche, also ich weiss, da zum Beispiel hat es Schlagzeilen gemacht, Raubüberfälle auf Uhrengeschäfte in der Romandie und so, und das hat sehr viele Leserbriefe, das hat sehr viele Reaktionen gegeben. Und wenn man sich vorstellt, dass man in einem Staat wohnt, wo eigentlich keine Macht hat, wirklich, gegen die organisierte Kriminalität, wo sogar die Polizei ein Teil des Problems ist, wo Korruption so gross ist, die Leute, die dort leben, Oli Achermann, leben die einfach mit dem? Oder gibt es irgendeine Bemühungen, wo man sagt, ja, irgendetwas müssen wir an dem einmal ändern können? Oder wie geht man mit dem um? Ich stelle mir noch vor, das ist recht verunsichernd, wenn man in einem Staat wohnt, wo man irgendwie denkt, schlussendlich kann er mich nicht schützen.
Gut, ich lebe ja jetzt auch seit 30 Jahren mit dem und das geht mir da nicht besser als allen denen auch, die in Lateinamerika leben. Es ist ja so, dass, sagen wir mal, der vermögendere, der reichere Teil von der Gesellschaft sich irgendwie halt auf Schutzmassnahmen besinnt, wo man sich dann leisten kann. Also, zum Beispiel fahren die grossen Unternehmer einfach nur mit Leibwächtern rum. Und sie haben Wege, die gepanzert sind, damit sie nicht einfach dann einmal angehalten und ermordet werden können. Da gibt es eine richtige Sicherheitsinfrastruktur, die einem mit der Zeit dann auch ein bisschen Angst macht, weil man weiss dort auch nicht so recht, wem das gehört und wer da dahinter steckt. Und die anderen müssen tatsächlich einfach damit leben, mit der Unsicherheit. Es kann einem überall etwas passieren, sei es beim Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit, zur Nacht zu Hause. Es ist schon ziemlich ungemütlich. Ja.
Und wie leben Sie mit dem?
Ja, wie alle anderen auch. Eben. Ich kann es eigentlich nur noch mal so sagen. Ich versuche, dass ich da nicht neurotisch werde, wie viele Leute, wegen dem, weil es eben ein Gewaltproblem gibt. Man muss,
also das heisst, auf die Straße gehen und nicht daran denken, dass hinter dem nächsten Ecke jemand stehen und
genau, über... ich weigere mich, nach der Gewalt auszurichten. Ich mache das, was ich das Gefühl habe, ich muss es machen, beruflich, privat. Und ja, da gehört halt ein bisschen Glück dazu. Dann, aber die Chance, dass etwas passiert, ist bei mir vielleicht nicht ganz so gross, wie wenn jemand, der in einem armen Viertel lebt, oder wo Drogenhändler die Macht ausüben und dann den Leuten sagen, ja, zu Nacht sind wir im Bett, ab der 10 wenn wir dann keiner mehr sehen auf der Strasse und sonst klopft es. Also ich habe, weil ich eher zum privilegierteren Teil gehöre von den Leuten, die in Lateinamerika wohnen, vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, mich zu schützen, aber im Prinzip lasse ich mir mein Leben nicht diktieren von der Gewalttätigkeit.
Und Sie leben in Chile, wo ja auch als Beispiel gilt, dass man doch gewisse Sachen kann probieren oder wo es vielleicht auch besser funktioniert, jetzt gerade im Kampf gegen Drogen oder organisierte oder Korruption, muss ich vielleicht sagen. Oder?
Ja, das ist in Chile etwas anders als überall. Korruption, da gibt es wirklich eine Art soziale Verurteilung. Man kann nicht einfach einen Polizist schmieren, weil man das Rotlicht überfahren hat. Chile ist allerdings auch ein Staat, der sehr autoritär auftritt. Man hat dort versucht, die Drogen, überhaupt die Kriminalität ein bisschen in den Griff bekommen, indem man also schon die kleinsten Bagatelldelikte hart bestrafen. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass die Gefängnisse so brutal überbeleitet sind. Das ist eine ganze Kette immer. Aber also auch in Chile, irgendwie sei vom Kolumbus, hat man noch nicht gefunden dort.
Wally Achermann, zum Schluss, Sie sitzen mir hier vis-à-vis in Bern im Studio, Sie sind am Korrespondententreffen. Alle unsere Korrespondenten kommen zurück, alle zwei Jahre mal, oder um sich hier treffen. Die Schweiz muss Ihnen ganz anders vorkommen.
Ja, die Schweiz ist etwas, das weit weg ist, auch jetzt, wo ich da bin, selbst in dem Moment. Man verliert den Kontakt über so lange Zeit mit Freundschaften, mit Bekannten und so weiter. Die Probleme, die da diskutiert werden, sind ganz anders und für mich zum Teil ein bisschen absurd. Also eben, ob jetzt Tram um 5 Uhr aufschlägt oder nicht, das ist mir eigentlich gleich. Vor allem, wenn man aus einem Kontinent kommt, wo es einfach einen Haufen Leute gibt, die ganz existenzielle Probleme haben.
Ueli Achermann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.